Okay. Also wie ihr seht, habe ich eine Konserve aufgemacht. Vor einem Vierteljahr habe ich diesen Workshop auch in Darmstadt durchgeführt. Ich schlage vor, dass bevor wir beginnen, dass wir aufstehen und zusammen beten, wenn es recht ist. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du uns in deine Nachfolge gerufen hast, dass du uns in deine Gemeinde gerufen hast, dass du uns Aufgaben gegeben hast. Und als ASI engagieren wir uns für das Wohl von Menschen und für die Verkündigung deiner Botschaft. Aber manchmal fehlt es uns an den technischen Hilfsmitteln, um noch mehr Menschen zu erreichen, um Unterstützung zu bekommen für das, was wir tun. Wir bitten dich, lass diesen Workshop dazu beitragen, dass wir besser werden, wenn es um Öffentlichkeitsarbeit geht, wenn es um Pressearbeit geht, dass wir den Wirkungsgrad unserer Arbeit steigern. Wir laden dich ein, dass du gegenwärtig bist durch deinen Heiligen Geist. Wir bitten es im Namen Jesu. Amen. Ja, vielleicht für diejenigen, die es nicht wissen, sollte ich erwähnen, was unter anderem mein Hintergrund ist. Viele wissen, dass ich Theologie und Geschichte studiert habe. Ich habe aber auch Kommunikationswissenschaften studiert in Südafrika und habe dann auch später eine Zeit lang als Ressortleiter in einer großen deutschen Agentur für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gearbeitet. Wir haben damals verschiedene Industrieverbände, politische Organisationen, Ministerien und den Berliner Senat betreut. Und das ist der praktische Hintergrund meiner Presse- und PR-Arbeit. Also ich spreche nicht nur als Theoretiker, sondern auch als jemand, der aus der Praxis kommt. Sicherlich haben andere noch mehr Erfahrung in dem Bereich, aber vielleicht kann ich in diesem Zusammenhang das ein oder andere weitergeben und anwenden für unsere Zwecke. Zum Format unserer Veranstaltung, und ich sollte jetzt lieber mal mich nicht auf die Uhr verlassen, die hier sagt, dass es 10:50 ist. Normalerweise würde ich das jetzt gerne in einem Dialog mit euch erarbeiten. Also so verstehe ich ja eigentlich Workshop, ja, der Arbeitsladen oder wie heißt das auf Neuhochdeutsch, wo man etwas ja im Dialog erarbeitet. Aber da wir gleichzeitig eine Fernsehaufnahme machen, ist das ein bisschen schwierig von der Akustik her und auch von der Optik her. Deshalb werde ich zunächst einmal einen Vortrag halten. Und danach habt ihr dann Gelegenheit, Fragen zu stellen, dass wir das ein oder andere dann nochmal nachfassen oder vertiefen. PR und Pressearbeit für Non-Profit-Organisationen. Einiges von dem, was ich hier darstellen werde, gilt natürlich auch für Profit-Organisationen. Was ist PR und was ist es nicht? Aha, jetzt sehe ich gerade, dass die, das sollte eigentlich jetzt nach und nach einfließen, aber irgendwie ist da eine Funktion verloren gegangen. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist. Also ihr müsst mir versprechen, dass ihr immer nur eine Zeile zur Zeit anguckt. Public Relations, da geht es um die Beziehung zur Öffentlichkeit. Ja, Public ist die Öffentlichkeit, Relations, das sind die Beziehungen. Was ist der Unterschied zur Werbung? Es gibt vor allem zwei Unterschiede. Die Werbung kostet in jedem Fall Geld. Public Relations kann auch sehr viel Geld kosten. Aber es muss nicht unbedingt Geld kosten. Und da ist eigentlich die Chance für uns, die wir als christliche Organisationen immer unter Geldnot leiden, wo wir etwas machen können, was wenig Geld oder kein Geld kostet. Der zweite Unterschied neben den Finanzen ist die Glaubwürdigkeit. Wenn ihr euch vorstellt, ihr seht, im Deutschen ist es ja nicht so, dass die Nachrichtensendung von Werbung unterbrochen wird, aber wenn ihr eine Zeitung oder eine Zeitschrift in die Hand nehmt, dann habt ihr ja einen redaktionellen Teil und daneben habt ihr die Werbung. Und wenn ihr euch die Werbung anguckt, dann schaltet sich unbewusst im Gehirn etwas um und ihr wisst, naja, das muss man mit einem Filter sich angucken, da will jemand etwas verkaufen. Das heißt, die Glaubwürdigkeit einer Werbung ist geringer als die Glaubwürdigkeit des redaktionellen Teils. Könnt ihr das nachvollziehen bisher? Ja? Das heißt, PR und Pressearbeit, über die wir hier sprechen in dieser Veranstaltung, konzentriert sich nicht auf den Werbeteil, sondern auf den redaktionellen Teil. Und damit kommen wir in den Bereich, der eine höhere Glaubwürdigkeit genießt. Damit haben wir bessere Hebel, die wir bewegen können. Damit haben wir einen riesen Vorsprung, wenn es darum geht, eine Öffentlichkeit zu erreichen und zu beeinflussen, wer immer diese Öffentlichkeit sein mag. Eine Definition ist, Public Relations ist die Kunst und die Wissenschaft, die Kommunikation zwischen einer Organisation und ihren Schlüsselöffentlichkeiten zu gestalten und ein positives Bild herzustellen, zu managen und zu erhalten. Also zunächst einmal ist es völlig egal, ob es um eine Kirche geht, eine Ortsgemeinde, ob es um eine Schule geht, eine Privatschule, ein Kinderhilfswerk, eine Krebshilfe, einen Rundfunksender, der religiöse Informationen ausstrahlt oder was auch immer. Non-Profit PR. Warum? Was könnten die Ziele sein? Es geht zum Beispiel um Mitgliederwerbung. Wir müssen eine Öffentlichkeit erreichen, um Personen einzuladen, bei uns Mitglied zu werden. Also vor 3,5 Jahren habe ich die Verantwortung für ASI Deutschland übernommen. Und das Erste, was ich gemacht habe, war, einen Newsletter einzurichten. Einen Newsletter, ich weiß nicht, wer von euch bekommt den ASI Deutschland Newsletter? Okay, es sind 2, 3 Personen. Also ihr könnt euch den auch vom Internet selbst runterladen. asideutschland.de. Ganz einfach. Sobald er rauskommt, der kommt vierteljährlich raus, könnt ihr euch den runterladen. Dieses Instrument, dieser Newsletter, hat uns enorm geholfen, neue Mitglieder zu gewinnen und die richtigen Mitglieder zu gewinnen, weil wir uns darstellen konnten, wer wir sind. Dadurch haben die Leute draußen begriffen, wer wir sind, was wir wollen, was wir machen. Und dadurch hat sich eigentlich auch die Frage der Selektion der richtigen Mitglieder von alleine gelöst. Denn jetzt konnte die Öffentlichkeit, also die definierte, begrenzte Öffentlichkeit, die für uns in Frage kam, nämlich Adventisten, die Unternehmer sind oder und oder die missionarisch, evangelistisch aktiv sind, die wollten wir ansprechen. Und diese Personen haben durch den Newsletter erfahren, ob sie zu uns passen würden oder nicht. Das heißt, dieser Newsletter ist ein ganz wichtiges Instrument der Kommunikation und in diesem Fall auch der Selektion und der Mitgliederwerbung. Wir haben innerhalb von 3 Jahren die Mitgliedschaft verdoppelt. Also jeder, der in seiner Organisation auf Mitglieder angewiesen ist. Und Mitglieder heißt ja Mitarbeit, das heißt Hebelwirkung, Dinge bewegen. das heißt aber auch Mitgliedsbeiträge. Das alles steht und fällt ja mit einer organisierten Bemühung, die Öffentlichkeit zu erreichen und zu beeinflussen. Natürlich finanzielle Unterstützung. Fundraising kann man sich eigentlich nicht vorstellen ohne eine Form der Öffentlichkeitsarbeit. Nur so kann man Leute informieren und motivieren. Informieren über das, wer bin ich, was kann ich, was tue ich, was will ich und was brauche ich, und ja, jemanden dazu zu bewegen, zu sagen, okay, das ist eine gute Sache, da werde ich gerne auch Geld hinschicken. Das geht nur, wenn wir eine wirksame Öffentlichkeitsarbeit haben. Natürlich ist es eine Verkaufsförderung. Nun sprechen wir im Non-Profit-Bereich weniger von Verkaufen. Und dennoch ist es ein Thema. Wenn also jemand wenn jemand um eine Idee zu verbreiten, DVDs herstellt. Und er sagt, ich will davon nicht reich werden, aber mir geht es darum, dass ich meine Kosten decken kann. Deshalb verlange ich etwas für eine DVD. Dann ist es ja auch eine Form des Verkaufens. Auch das geht mit Hilfe von Public Relations, PR. Es geht um eine Imageverbesserung. Ja, wenn zum Beispiel eine Ortsgemeinde in einer Ortschaft, die dominiert ist von einer anderen Kirche, ein schlechtes Image hat, ja, an den Rand der Gesellschaft gedrängt wird, kommt ja vor, heute wohl immer weniger, weil ja dem Zeitgeist entsprechend die Menschen toleranter werden, aber es kann ja sein, dann ist es gut für eine Ortsgemeinde, sich etwas einfallen zu lassen, wie sie an die Öffentlichkeit herantreten kann, um ein positives Image an die Öffentlichkeit zu bringen oder das Image, das vorhanden ist, zu verbessern. Ja? Manchmal gibt es Missverständnisse in der Öffentlichkeit, Stereotypen, Vorurteile. Immer dann brauchen wir Öffentlichkeitsarbeit. Natürlich auch das Dienstleistungsmarketing, das ist je nachdem, was für eine Organisation wir haben. In den meisten Fällen machen wir ja eine Dienstleistung. Evangelisation ist im weiteren Sinne eine Dienstleistung. Ja? Bildung ist eine Dienstleistung. Gesundheit ist eine Dienstleistung. Also die müssen wir vermarkten, genauso wie ein Produkt. Und am glaubwürdigsten und häufig auch am kostengünstigsten geht das durch Public Relations. Vorarbeiten, die gemacht werden müssen für eine wirksame Öffentlichkeitsarbeit. Zunächst muss ich mir die Frage stellen, wer bin ich? Wer oder was ist meine Organisation? Ich muss mir also ein Mission Statement formulieren. Nur wenn ich genau weiß, wer ich bin, kann ich auch erfolgreich an eine Öffentlichkeit herantreten und sie beeinflussen. Was sind meine Ziele? Wer ist meine Zielgruppe? Wie erreiche ich meine Zielgruppe? Ja, manche Zielgruppen, wenn meine Zielgruppe die Adventgemeinde in Biel ist, dann reicht es wahrscheinlich, wenn ich am Sabbat hier vorne stehe und zu den Leuten spreche. Wenn meine Zielgruppe alle Adventisten deutscher Sprache in der Schweiz ist, dann muss ich etwas anderes mir einfallen lassen. Wenn es alle deutschsprachigen Adventisten sind, noch etwas anderes. Wenn es die Menschen in dieser Stadt sind, wenn es die Menschen in der gesamten Schweiz sind, wenn es die Menschen in der gesamten Welt sind. Ja, je nachdem, wer meine Zielgruppe ist, es kann ja auch sein, dass ich nur junge Leute ansprechen will oder nur alte Leute oder nur Leute mit Geld oder nur Leute, die ja zu dem konservativen Flügel der Adventgemeinde gehören oder zum Zentrum der Adventgemeinde gehören oder nur die Liberalen. Wie auch immer, jede Zielgruppe muss ich kennen. Ich muss wissen, wen ich erreichen will. Das ist übrigens etwas, was in der Tradition der Adventgemeinde wenig ausgeprägt ist. Wir sind da ja häufig aus Erwägungen der Kostenökonomie, schießen wir immer mit der Schrotflinte, weil wir meinen, dann erreichen wir mit möglichst wenig Geld möglichst viele Leute. Die Erfahrung der Fachleute zeigt aber, dass das nicht unbedingt die ökonomischste Art und Weise ist, Geld einzusetzen. Manchmal ist es besser, seine Zielgruppe schärfer zu fokussieren, vielleicht die anderen im Moment mal nicht zu erreichen, aber dafür wirksam auf diese Zielgruppe zuzugehen. Wie erreiche ich meine Zielgruppe? Also, ja, ich will ein ganz plattes Beispiel bringen. Wenn meine Zielgruppe die Blinden in der Schweiz sind, dann macht es wenig Sinn, einen vierfarbigen Newsletter an sie zu schicken. Es ist sehr plump, das Beispiel, aber ihr versteht, was ich meine. Und wenn ich weiß, dass meine Zielgruppe, Teenager sind, dann werde ich nicht eine langweilige, bis an den Rand vollgeknallte Zeitung ohne Bilder drucken. Dann werde ich vielleicht mit einem MP3-Player arbeiten oder ein anderes Jugendmedium mir aussuchen, um sie zu erreichen. Also all das spielt mit eine Rolle. Dann ist natürlich eine wichtige Frage, wie viel Geld steht mir zur Verfügung? Ja, ich weiß, eine normale Presseagentur, die wird von euch, sagen wir mal, 250.000 Franken im Jahr verlangen und dann macht sie eine anständige PR-Arbeit für euch. Das ist das eine Spektrum. Ja, und wenn ihr das Geld habt, das ist eine tolle Möglichkeit, das eure Ziele zu erreichen. In den meisten Fällen haben wir nicht so viel Geld zur Verfügung. Und wenn wir es hätten, würden wir es wahrscheinlich nicht für PR einsetzen. Wenn wir auf der anderen Seite null haben, okay, wenn wir kein Geld haben, dann müssen wir überlegen, haben wir vielleicht in unseren Reihen jemanden, der einen tollen elektronischen Newsletter umsonst aus Idealismus, ja, herstellt und per E-Mail verschickt. Das kostet dann keinen Pfennig oder keinen Rappen, Entschuldigung, Pfennige gibt es ja auch nicht mehr. Versteht ihr? Also ja, ich muss aber mir bewusst machen, wie viel steht mir zur Verfügung? Wie viel Kapital kann ich einsetzen? Und das bestimmt auch das Mittel, die Methode, wie ich an die Öffentlichkeit herangehe. Dann natürlich, welche Kompetenzen, welche Know-how-Ressourcen, welche Experten habe ich in meinen Reihen oder in Griffweite? Welche Kontakte habe ich? Vielleicht habe ich einen Redakteur einer Tageszeitung in meinem Freundeskreis. Prima. Vielleicht kenne ich, und Harald, wir sprachen gerade darüber, vielleicht kenne ich in meinem Freundeskreis jemanden, der tolle Fernsehproduktionen macht. Ja? Das ist natürlich eine Überlegung, die ich vorher anstellen sollte. Was habe ich, was kann ich, wie kann ich meine knappen Mittel strecken und wie kann ich Hebel einsetzen? Bei der PR-Arbeit würde ich zwischen der direkten und der indirekten PR-Arbeit unterscheiden. Also über, zum Beispiel die Pressekonferenz. Wir sprechen jetzt zunächst einmal über die indirekte Arbeit. Das heißt, wo ich nicht derjenige bin, der direkt an meine Zielgruppe, an meine Öffentlichkeit herangeht. Eine Pressekonferenz ist ein gutes Mittel. Natürlich muss ich dafür etwas zu sagen haben, was die Presse auch interessiert. Vielleicht muss ich die Dinge so gestalten, dass die Presse interessiert ist. Eine Pressekonferenz ist ein Ereignis, das irgendwo im Konferenzraum eines Hotels normalerweise stattfindet. Dazu werden Journalisten gezielt eingeladen. Man muss sich überlegen, in welchen Zeitungen, in welchen Medien könnte das, was ich zu bieten habe, interessant sein. Idealerweise, und das ist Knochenarbeit, gehe ich hin zu jedem, den ich einlade, schriftlich einlade zu der Pressekonferenz und versuche ihn nochmal persönlich einzuladen. Das habe ich viele Male gemacht. Man macht einen Termin, man guckt kurz rein, man schüttelt die Hand des Redakteurs oder des Journalisten, der rausgeschickt wird, und sagt, können wir mit Ihrem Besuch rechnen? Es würde uns viel bedeuten, wenn Sie dabei sind. Ich glaube, dass das auch für Sie und Ihre Zeitung interessant ist. Das muss man einfach machen. Und wenn man dann vielleicht 30, 40 Leute besucht hat, vielleicht kommen dann 10, 12 Leute. Die Pressekonferenz wird vorbereitet mit einer Pressenotiz, mit einem Artikel, mit Bildmaterial, mit Informationen. Wir wollen es dem Redakteur so leicht wie möglich machen, seine Arbeit für uns zu machen. Ja, Beziehung zu Redakteuren aufbauen. Vielleicht muss man mal einen Redakteur zum Essen einladen. Einfach seine Freundschaft gewinnen. Vielleicht muss man ihm klar sagen, wir machen das und das wollen wir erreichen und ich sitze mit Ihnen zusammen, weil ich irgendwie möchte, dass Sie darüber mal was schreiben in Ihrer Zeitung oder in Ihrer Zeitschrift oder in Ihrem Lokalsender darüber bringen. Und der Redakteur ist offen dafür, der lernt gerne was Neues kennen und vielleicht sagt er, ja, das interessiert unsere Leser nicht so. Und vielleicht muss man sich mehrere Male treffen, bis man irgendwann die zündende Idee hat. Und er sagt, ja, was Sie eben gesagt haben, sehen Sie mal weiter, das interessiert mich. Daraus könnten wir eine Geschichte machen. Versteht ihr, was ich meine? Manchmal ist es ein origineller Ansatz, ein Aspekt unserer Arbeit, der die Öffentlichkeit interessiert. Und ja, es hilft natürlich, wenn wir mit Journalisten, mit Redakteuren umgehen, dann lernen wir mit der Zeit auch so zu denken wie die. Mit anderen Worten, für uns ist vielleicht etwas anderes interessant und spannend als für den Redakteur und seine Leser. Und diese Brücke müssen wir irgendwo schlagen und dann können wir auch erfolgreich sein. Es geht um Ideenmarketing. Wie vermarkten wir eine Idee? Es geht um den Artikel, es geht um Fotos, wir werden gleich darüber im Einzelnen noch sprechen. Es geht um Medienrecherchen. Was meine ich mit Medienrecherchen? Bevor ich in die PR- und Pressearbeit ging, hatte ich keine Ahnung, wie viel 1000 Zeitungen und Zeitschriften es in Deutschland gibt. Gut, die Schweiz ist etwas kleiner, aber ich würde mal vermuten, dass wenn ihr jetzt raten müsstet, wie viele Zeitungen und Zeitschriften es in der Schweiz gibt, dass ihr deutlich zu niedrig greifen würdet. Es gibt so viele Zeitungen, Zeitschriften, Newsletter und lokale Radiosender, Fernsehsender vielleicht sogar. Wenn man recherchiert, und heutzutage macht ja das Internet unsere Arbeit so leicht, dann muss man sich einfach mal an den Computer setzen und nachgucken, was gibt es denn überhaupt für Zeitungen und Zeitschriften und Blätter und Newsletter da draußen. Und sich dann überlegen, wer könnte möglicherweise an dem, was ich zu bieten habe, interessiert sein. Dann neben der indirekten PR gibt es die direkte PR, zum Beispiel der Internetauftritt. Obwohl es natürlich etwas entmutigend ist. Ich habe gerade erfahren, dass jeden Tag 1 Million neue Websites ins Internet gestellt werden. Also viel Spaß für den, der jede neue Website sich angucken möchte. Jeden Tag 1 Million neue. Das heißt, wie findet man meine Website? Übrigens, was ist der Unterschied zwischen Website und Homepage? Die Website ist der Gesamtinternetauftritt. Und die Homepage ist die Startseite, die man zuerst sieht, wenn man draufklickt. Ja, nur weil das manchmal so vertauscht wird. Okay, der Newsletter oder eine eigene Zeitschrift, das sind natürlich direkte Mittel. Wir sprachen eben von der indirekten Methode, über einen Redakteur oder Journalisten in eine Zeitung oder Zeitschrift reinzukommen, die es schon gibt. Der direkte Weg ist, einen eigenen Newsletter zu gestalten oder eine eigene Zeitschrift ins Leben zu rufen. Ein Newsletter zu machen, der elektronisch verschickt wird, ist heutzutage wirklich kein Problem mehr. Man kann sich sogenannte Templates kaufen, ja, da kann man für, was weiß ich, 30 Franken, 40 Franken, ich weiß nicht, was es kostet, kann man sich so eine CD-ROM besorgen und da sind dann verschiedene fertige Layouts drauf und dann kann man sich eins aussuchen, was einem am besten gefällt oder was einem am besten für die eigene Organisation und für den Zweck passt und dann kann man einfach Bilder reinstellen, Texte schreiben. Das ist heutzutage keine Kunst mehr. Das kann praktisch jeder, der mit dem Computer umgehen kann. Also eine gute Möglichkeit. Natürlich DVDs erstellen, CD-ROMs erstellen, aber ich warne euch davor, eure Zielgruppe zu langweilen. Das ist ein Schuss, der leicht nach hinten losgehen kann. Wenn eine DVD nicht professionell gemacht ist, wenn sie zu langatmig ist, dann hat sie eher einen negativen Effekt als einen positiven Effekt. Also vorsichtig, da sollte man dann doch lieber die Experten ranlassen. Die Adressdatei ist natürlich etwas sehr Kostbares. Jeder, der eine Non-Profit-Organisation hat und der um Mitglieder und Finanzen bemüht ist, der muss eine Adressdatei haben und der muss ständig diese Adressdatei erweitern. Er muss sehen, wie bekomme ich neue Adressen rein. Also für denjenigen, der einen Newsletter per E-Mail verschickt, ist es natürlich enorm wertvoll, diesen Newsletter an möglichst viele Menschen der Zielgruppe zu verschicken. Je nachdem, wie groß die Zielgruppe ist und um welche Zielgruppe es handelt, natürlich die Direct-Mailings, Briefe schreiben, ist natürlich auch eine sehr wirkungsvolle Art und Weise. Aber da gibt es auch so kleine Tricks. Ihr kennt das selbst, wenn ihr so viel Müll im Briefkasten findet, Werbung, wie schnell ihr Dinge wegwerft. Was kann man tun, damit der Brief nicht weggeworfen wird? Eine Methode ist mit Sicherheit, nicht mit einer Frankiermaschine zu arbeiten, sondern eine Briefmarke auf den Brief zu kleben. Ganz kleiner Trick, ja? Oder manchmal ist es auch besser, die Adresse mit der Hand drauf zu schreiben, als mit einem Automaten draufkleben zu lassen. Ja, dann wird der Brief eher geöffnet. Ja, und dann ist da natürlich das Event. Manchmal ist es sinnvoll, wenn man ein Ereignis schafft, um Menschen einzuladen und um auch Redakteure heranzubringen, die darüber schreiben wollen. Ja? Also wenn die Adventgemeinde hier am Ort, was weiß ich, ihr 100-jähriges Jubiläum feiert, ich weiß nicht, ob es schon so weit ist bei euch, dann kann man natürlich, was weiß ich, den Bruder Frickert einladen. Aber ich weiß nicht, ob das die Leute hierher bringen würde. Man könnte aber auch, was weiß ich, 3 Heißluftballons steigen lassen und irgendwas, was weiß ich, verteilen. Oder ja, versteht ihr, ein Event schaffen, wo die Leute sagen, boah, da gehe ich hin mit der Kamera, das gibt ein schönes Bild, das kann ich auf die Titelseite nehmen. Ja, man schafft ein Event, damit die Leute drüber schreiben, und dann können sie gar nicht anders, als zu sagen, ja, das ist in Verbindung mit der Adventgemeinde in Biel, die jetzt 100 Jahre alt geworden ist. Und die Adventisten, die glauben das und das. Versteht ihr? Im Grunde genommen wolltet ihr das ja reinbringen. Aber ihr musstet erst das Event schaffen, das Ereignis, damit jemand hinter dem Ofen vorkommt. Und dann transportiert ihr so im Kielwasser sozusagen dieses Ereignisses, das, was ihr eigentlich vermitteln wolltet. Versteht ihr den Gedanken, den Ansatz? Wenn wir uns mal den Newsletter oder die Zeitschrift etwas näher ansehen, für meine Begriffe ist das ein unerlässliches Instrument in der Arbeit. Es ist wichtig. Man kann vieles machen, aber das sollte in jedem Fall immer dabei sein. Wie gesagt, es sind wirtschaftliche Fragen, die ich mir zunächst einmal stellen und beantworten muss. Und wenn ich kein Geld habe, dann mache ich es selbst und mache es nur elektronisch. Technische Fragen, kann ich mit dem Computer umgehen? Die Ökonomie der Verschwendung, ein wichtiges Prinzip. Wir werden darauf gleich zurückkommen und ich habe dazu auch gleich ein paar Illustrationen. Was meine ich mit der Ökonomie der Verschwendung? Manchmal müssen wir etwas verschwenderisch sein, damit das Geld, das wir einsetzen, wirklich zur Wirkung kommt, Hebel in Bewegung setzt. Lasst es einfach mal so stehen. Ich habe gleich ein paar Illustrationen, anhand derer ich das dann erläutere. Das Foto. Auch darüber werden wir gleich ein bisschen mehr sagen. Wie muss ein Foto beschaffen sein, dass es Wirkung hat, dass es vielleicht auch von einem Redakteur in einer Zeitschrift überhaupt angenommen wird, veröffentlicht wird. Die Überschrift, die Unterüberschrift und die Bildunterschrift. Das ist das Klavier, auf dem ich spielen muss, wenn ich ein Newsletter oder eine Zeitschrift herausgebe. Sprechen wir zunächst über den Artikel. Ich muss mich fragen, wer verwendet oder liest meinen Artikel? Ich muss mir die Frage stellen, motiviert meine Überschrift zum Lesen? Also es gibt Überschriften, ja, da fange ich schon an zu gähnen. Ich weiß nicht, geht euch das auch so? Ja, man hat so eine Zeitschrift vor sich und man blättert die durch. Ja, versetzt euch in die Lage, in der ihr euch ja selbst befindet. Ihr sitzt beim Zahnarzt oder beim Friseur oder irgendwo am Flughafen oder ja, irgendwo und ihr habt so eine Zeitschrift und ihr fangt an zu blättern. Ja, ihr wollt ja im Grunde genommen nicht was lesen, nicht? Ihr wollt ja nur mal gucken, nur mal einen Blick reinwerfen. Ja, also, und wenn die Überschrift langweilig ist, blätter ich garantiert weiter. Wenn sie spannend ist, dann lese ich vielleicht auch noch die Unterüberschrift. Und wenn die immer noch spannend ist, vielleicht fange ich dann sogar an, den Artikel zu lesen. Nur mal so kurz anlesen, ob es sich lohnt, ob es das ist, was ich brauche, was ich will, was mich im Moment juckt. Ja, und dann ist es wichtig, motiviert mein Einstieg zum Weiterlesen? Ja, ist da etwas Spannendes drin, etwas Ungewöhnliches, etwas Überraschendes, was mich weiterlesen lässt? Ein Nachrichtenartikel dagegen ist etwas anders aufgebaut. Ein Nachrichtenartikel, und auch das ist ja wichtig, wenn es um Sachinformationen geht, die wir einfach nur rüberbringen wollen. Das hängt ein wenig mit der, mit der Art und Weise zusammen, wie früher Zeitungen gemacht wurden. Eine Tageszeitung wurde früher so gemacht, als noch richtig so mit Maschinen gedruckt wurde, wo nicht der Computer einfach schnell, zack, 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 da kann man ja schnell umstellen heutzutage. Aber früher war es so, dass man Druckfahnen erstellt hat. Das heißt, ein Artikel, der wurde auf einer Druckfahne unendlich lang gedruckt. Das heißt, eine Spalte, die ging dann ja so lang vielleicht. Und dann ereigneten sich die Dinge im Laufe des Tages. Die Ereignisse überstürzten sich manchmal. Und der Chefredakteur musste dann entscheiden, was kommt ganz nach vorne, ganz nach oben, womit eröffnen wir? Und was kommt dann unten hin und was kommt auf Seite 2 und 3 und so weiter? Und da sich das immer wieder verschob, musste man in der Lage sein, diese Druckfahne irgendwo an einer Stelle abzuschneiden. Und sagen, oh, jetzt habe ich eine andere Geschichte, die ist wichtiger, die kommt jetzt nach, also das, was eben noch Artikel Nummer 1 war, wird jetzt Artikel Nummer 2 oder Nummer 3, da habe ich aber nicht mehr so viel Platz. Eben hatte ich noch, was weiß ich, Platz für 500 Wörter und jetzt habe ich nur noch Platz für 200 Wörter. Und dann muss der Redakteur, der die Zeitung zusammenbaut, in der Lage sein, einfach nur irgendwo die untersten, was weiß ich, 5 Absätze abzuschneiden und das, was übrig blieb und was er jetzt reinklebte in sein Layout, ja, das wurde jetzt entsprechend eingepasst, das musste immer noch einen kompletten Artikel ergeben. Da das bedeutet, dass der Artikel so aufgebaut ist, man fängt mit den wichtigsten Sachen an, und man erläutert diese Sachen dann immer mehr. Man gibt dann immer etwas, ja, man schiebt immer noch Informationen nach. Im Grunde genommen reicht die Überschrift, um die Hauptbotschaft zu vermitteln. Wenn man mehr lesen will, die Unterüberschrift oder den Fettdruck oder, ja, Also so ist das eigentlich ursprünglich mal aufgebaut. Und wenn wir uns mal überlegen, wie wir eine Zeitung lesen, werden wir feststellen, dass wir tatsächlich darauf auch eingestimmt sind. Manchmal lesen wir nur die Überschriften, manchmal lesen wir die Unterüberschriften, manchmal lesen wir den ersten fetten Absatz, manchmal noch einen Absatz weiter. Und dann hören wir meistens auf zu lesen. Es sei denn, eine Sache interessiert uns wirklich sehr, dann lesen wir den ganzen Artikel. Ein Artikel muss immer auf diese Formel W5H1 antworten. Was heißt das? Ich glaube, es funktioniert im Deutschen auch. Ich habe das auf Englisch gelernt. Wer, was, wo, wie, warum, was ist das andere noch? Wann. Das ist sogar im Deutschen geht es noch besser, also sorry, also ich bin da angelsächsisch versaut. Also das sind die 6 Ws. Wir müssen, wenn wir selbst einen Artikel schreiben, darauf achten, dass wir diese Fragen beantworten. Ja? Wer macht was, wo, wann, wie und warum? Das will der Leser wissen und das will der Redakteur wissen, der entscheidet, ob er unseren Artikel annimmt oder nicht. Wenn wir diese 6 Ws nicht beantwortet haben, dann geht das sofort in das runde, wie sagt man, File Cabinet, wie sagt man auf Deutsch? Wie heißt das? Den Einlochordner, okay. Also sofort in den Papierkorb. Ja? Also das sind so kleine Tricks. Die Feature-Story ist ein bisschen anders, die folgt anderen Gesichtspunkten. Und da rate ich, dass man sofort, dass, wenn ihr eine Geschichte habt, die ihr erzählen wollt, überlegt, was ist das Spannendste, das an der ganzen Geschichte. Nehmt den Teil an den Anfang, erzählt diese spannende Geschichte zuerst und dann danach liefert die Informationen, die dazugehören. Ja? So. Es ist wie ein Köder, den man auslegt, um einen Fisch zu fangen. Ja? Man muss also etwas Wichtiges, Spannendes, Interessantes am Anfang haben. Das Foto, also heutzutage gibt es ja kaum noch eine Entschuldigung dafür, schlechte Fotos zu produzieren. Ja? Fast jeder hat eine Digitalkamera. Also ja, die 5 Millionen Megapixel Digitalkameras werden einem ja schon fast beim Supermarkt hinterhergeworfen, wenn man eine Tüte Zucker kauft oder so. Ich meine, ich übertreibe ein wenig. Aber ja, wer hat keine Digitalkamera heutzutage? Das heißt, es wird immer leichter, auch gute Fotos zu machen. Es kommt zunächst einmal auf die technische Qualität an. Das heißt, es darf nicht verwackelt sein. Die Gesichter müssen gut ausgeleuchtet sein. Man muss erkennen, was da drin ist los. Und setzt häufiger den Blitz ein, als ihr es normalerweise wolltet. Ja, wenn ihr draußen seid, der Belichtungsmesser, selbst der modernen Kameras, ist relativ unintelligent. Der misst das gesamte Feld und wenn dahinter irgendwo eine weiße Wand ist, hinter einem Kopf, dann misst er die weiße Wand und sagt, oh, da muss ich jetzt ganz dunkel machen, damit ich auch die Details noch sehe. Aber dann ist das Gesicht vorne schwarz. Ihr kennt das Problem. Das heißt, setzt den Blitz ein, dann habt ihr ein scharfes Gesicht. Ist vielleicht dann manchmal überblitzt und so, das ist auch ein Problem. Aber ihr ja, setzt ihn lieber ein, bevor ihr ihn nicht einsetzt. Man kann es immer noch hinterher elektronisch verdunkeln. Die Beschriftung oder die Bildunterschrift. Wenn ihr zum Beispiel einen Newsletter habt, oder eine Zeitschrift, dann setzt, ja, investiert Mühe und Arbeit und Intelligenz in die Bildunterschrift. Beobachtet euch doch selbst mal, wie ihr eine Zeitschrift lest oder anguckt. Ja, man blättert, man sieht die Bilder, man guckt sich die Bilder an. Und wenn ein Bild interessant ist, dann will man auch wissen, was ist da los in dem Bild. Und man guckt nach der Bildunterschrift, ja? Stimmt das? Man guckt sich die Überschrift an. Man guckt sich die Bildunterschrift oder den Bilduntertitel an. Wenn dem so ist, und manche Leute gucken sich nur die Bilder und die Bildunterschriften an, wenn sie eine Zeitschrift durchblättern. Ich gehöre meistens zu denen. Ja, man hat so wenig Zeit. Man blättert, man guckt mal hier und man bleibt mal irgendwo hängen und sagt, was ist denn hier los? Wenn dem so ist, dann machen wir uns das doch zunutze und bringen einen wichtigen Teil der Botschaft, die wir transportieren wollen, in die Bildunterschrift rein. Gute Bilder rein. Das heißt aber auch, dass das Bild nicht zu klein sein darf. Ruhig größere Bilder rein, dass die Leute sich das angucken. Einen wichtigen Teil eurer Botschaft in die Bildunterschrift rein. Macht euch Gedanken, was kann man da reinstecken? So kann man Menschen erreichen. Fotos, die Geschichten erzählen. Also das Schlimmste, was ihr jemandem, einem Redakteur geben könnt, ist eine Gruppe von Ölgötzen, ich meine von lieben Geschwistern, die sich in der Reihe aufgestellt haben, so etwa wie die Orgelpfeifen hier, ja, und ja, um das Jubiläum zu illustrieren. Das geht sofort in den Papierkorb. Keiner will sowas. Ja, das wollen höchstens die, die dort abgebildet werden und die denn da mit einem eingefrorenen Grinsen in die Kamera lächeln. Vergesst sowas. Versucht, eine Geschichte zu erzählen. Versucht, ja, geht in die Sabbatschule rein, wenn ihr über die Gemeinde berichten wollt. Und zeigt, wie Menschen im Dialog sind und die Bibel auf den Knien liegen haben. Und versteht ihr, da wird eine Geschichte erzählt, da ist was los. Oder zeigt, wie sie, was weiß ich, Pakete einpacken für irgendeine, ja, für was weiß ich, die Kinder in Tschernobyl und denen zu Weihnachten was schicken. Da ist was los, da wird eine Geschichte erzählt. Solche Fotos, die kommen an, die guckt man sich an. Keine gestellten Aufnahmen, sondern aus dem Leben gegriffen. Das muss echt sein. Die Redakteure suchen immer nach dem Echten. Und es wirkt echt, wenn es echt ist. Keine Klischees, also den Redakteur mit der Feder in der Hand oder mit dem Stift in der Hand, den man aufnehmen will. Oder, versteht ihr, was ich meine? Diese typischen, wo man sagt, das hat so ein Bart, nicht? Ja, also möglichst weg von diesen typischen Bildern, diesen Klischees. Und dann gibt es noch einen wichtigen Poeten, den man beachten sollte. Das ist der Dichter Ran. Was meine ich damit? Die meisten Leute machen den Fehler, dass sie zu weit weg sind, wenn sie ihre Fotos machen. Dicht daran. Ja, jemand hat mal gesagt, einer, der Fotografie unterrichtet, wenn ihr ein Bild machen wollt, okay, dann stellt euch irgendwo hin, ja, so von Menschen oder so, und bevor ihr das Bild macht, dann halbiert die Entfernung zwischen eurem Objekt und euch. Und wenn ihr dann das Bild machen wollt, dann macht ihr es immer noch nicht, dann halbiert ihr die Entfernung nochmal. Und dann macht ihr das Bild. Ja, dass die Leute Füße haben und Knie und einen Hintern, das glauben euch die Leute. Das wollen die Leute aber eigentlich nicht sehen. Was wollen die Leute sehen? Sie wollen Gesichter sehen. Also geht ran an die Leute. Dicht daran. Ja, ein ganz wichtiger Poet, den wir uns zum Freund machen sollten. Okay. Wir wollen uns einige Prinzipien ansehen. Prinzip Nummer 1, nur eine wahrgenommene Botschaft ist eine wirksame Botschaft. Kein falsches Sparen, keine Langeweile. Ihr kennt vielleicht solche Flugblätter. Jetzt ist mein Computer aufgewacht, es geht wieder, wie es gehen soll. Ist ja auch schon früh gewesen, nicht? Wir haben manchmal eine Tendenz, weil wir sagen, wir haben so wenig Geld und wir wollen das Geld in Verantwortung gegenüber Gott ökonomisch einsetzen. Dann nehmen wir ein Flugblatt und wir nehmen eine kleine Schrifttype und wir gehen ganz bis an den Rand ran und wir machen ganz kleine Bilder, weil wir möglichst viel Botschaft auf diesen Flugblatt, auf dieses Flugblatt draufbringen wollen. Kennt ihr diese Denktradition? Es ist sehr honorig gedacht vielleicht. Aber das ist der Punkt, wo ich vorhin von der Ökonomie der Verschwendung sprach. Das Ergebnis wird sein, dass die meisten Menschen solch einen Zettel gleich in den Papierkorb werfen. Er ödet, er langweilt. Das ist nichts, was Spannung hervorruft, was man lesen will. Eine größere Schrifttype, größere Bilder, einen größeren Rand, das heißt etwas verschwenderischer sein. Spannende Überschriften, darüber sprachen wir. Aussagekräftige Unterüberschriften. Große Schrifttype für die Einleitung. Wir wollen es dem Leser so leicht wie möglich machen, hineinzukommen in den Artikel. Ich werde gleich Beispiele dafür zeigen. Spannender Artikelanfang. Hier haben wir zum Beispiel einen Artikel. Der Artikel geht über eine Seite. Da ist sogar ein Bild dabei und da ist sogar ein Teil da unten. Also jetzt müsste man sich das, was unten ist, vielleicht oben als Überschrift vorstellen. Das wäre so ein typischer Artikel, wie wir ihn wahrscheinlich, wenn wir, bevor wir diesen Kurs gemacht hatten, bevor wir diesen Workshop besucht haben, auch in unsere Zeitung oder Zeitschrift oder unser Newsletter hineinbringen würden. Eigentlich nicht schlecht. Die Redakteure dieser Zeitschrift, die wissen, wie ihre Leser gestrickt sind, die um die Psychologie der Kommunikation wissen, sind anders rangegangen. Was haben sie gemacht? Ich blättere jetzt zurück. Das ist jetzt schon Seite 3. Jetzt zeige ich euch Seite 1 und 2 desselben Artikels. Wir haben ein Foto, das über 2/3 einer Doppelseite geht. Wir haben eine Riesenüberschrift, wir haben eine Unterüberschrift und wir haben einen Artikelanfang, der in einer größeren Schrifttype gesetzt ist. Was passiert psychologisch hier? Beim Blättern dieser Zeitschrift bleiben wir bei diesem Bild hängen. Wir haben hier einen Mann mit grauen Haaren, der offenbar einen Riesenspaß hat und in einen Swimmingpool springt und man sieht im Hintergrund das Meer. Mit anderen Worten, dem scheint es richtig gut zu gehen. Der scheint richtig Spaß zu haben. Das steckt doch richtig an, dass man sagt, boah, ja, der hat es gut, da möchte ich auch dabei sein. Also wird man etwas neugierig. Das Foto macht Lust zum Hingucken und es motiviert, zu sagen, ach, was ist denn hier los? Was macht der denn da? Ja, es geht, die Zeitschrift, das ist glaube ich Forbes, also da geht es um viel Geld und so weiter. Da geht es natürlich um Geldanlagen und solche Geschichten, aber der Artikel motiviert auf diese Art und Weise zum Lesen. Könnt ihr euch das vorstellen, dass es euch leichter fällt? Ja, und dann liest man, und es gibt in diesem Fall keine richtige keinen Bilduntertitel. Und der Leser, der nur mal so blättert, denkt, naja, vielleicht ist das hier unten rechts der Bilduntertitel. Guck ich doch mal, was da drin steht. Vielleicht wird da erklärt, was dieser Mann dort macht und wobei er so viel Spaß hat. Und dann fängt man an zu lesen. Und ehe man sich's versieht, stellt man fest, dass am Ende der Seite der Satz noch nicht zu Ende ist. Und man muss umblättern und bums ist man im Artikel drin. Mist, jetzt haben die Kerle mich doch dazu gekriegt, dass ich den Artikel lese. Und da ist es auch schon so spannend, dass ich weiterlese. Versteht ihr, was für eine ausgeklügelte Psychologie dahinter steckt? Aber machen wir uns doch nichts vor. Wie viele Menschen gibt es noch? Ich meine, wenn unsere Zielgruppe die einsamen Menschen auf der Südseeinsel sind, die schiffbrüchig sind und alleine auf der Insel sitzen und sehnsüchtig seit Monaten auf eine Flaschenpost warten und da kommt endlich diese Flaschenpost, ihr könnt euch sicher sein, dieser Leser wird alles lesen, was ihr ihm schickt. Nur das ist nicht die Realität, in der wir leben. Stimmt's? Wir haben das Fernsehen, wir haben das Radio, wir haben den Job, den wir haben unsere Ehrenämter noch daneben, wir haben tausend Dinge. Wir müssen die Leute irgendwie überreden, überlisten, dazu bewegen, dass sie unseren Artikel lesen. Die Auflage unserer Zeitschrift ist nicht das, was zählt. Die Anzahl der Personen, die unsere Artikel gelesen haben, das ist das, was zählt. Und die dadurch dann vielleicht zu etwas motiviert werden, etwas zu bewegen, was wir ja eigentlich wollen. Ja? Ich weiß nicht, wie viele unserer wunderbaren Bücher, die wir als Adventgemeinde herausgegeben haben, wirklich gelesen wurden. Ich weiß, dass viele gelesen wurden. Aber manchmal werden sie auch einfach nur hingestellt in den Schrank, weil sie so einen schönen Buchrücken haben. Ja? Und das wollen wir natürlich nicht. Also ihr versteht das Prinzip, glaube ich. Ja, hier ein weiteres Beispiel. Ja, hier sind es 55% der Seite, ein Bild. Ein Bild mit einer Aussage. Die liest die Börsenkurse und sitzt offenbar in einer sehr schönen Umgebung. Das heißt, die Frau hat offenbar schon mit Aktien Geld verdient. Einfache Botschaft. Da wird eine Geschichte erzählt. Und dann wieder das gleiche Strickmuster, eine große Überschrift, eine Unterüberschrift, die den Leser so Schritt für Schritt lockt, leitet, vielleicht verleitet. Eine große Schrifttype für den ersten Absatz. Prinzip also Nummer 1, spannende Überschriften, aussagekräftige Unterüberschriften, spannender Artikelanfang, Botschaft in Bilduntertiteln. Also, die Weltmeister auf dem Gebiet ist welche Zeitschrift? National Geographic. Wer von euch kennt National Geographic? Wie liest man National Geographic? Indem man das durchblättert, sich die Fotos anguckt. Klasse Fotos. Und hier und da mal eine Bildunterschrift liest. Oder wer von euch hat schon mal National Geographic von Anfang bis Ende durchgelesen, jeden Artikel? Ich meine, ich will nicht Playboy als Beispiel nennen. Auch da, ja, angeblich kauft man den ja auch wegen der guten Artikel, die da drin sind, und man toleriert die Fotos, die dabei sind. Aber das halte ich für ein Gerücht. Also National Geographic guckt man sich wegen der Bilder an. Ja, und hier guckt mal, wie groß auf der linken Seite, rechts ist ein Teil des Artikels, links ist die Bildunterschrift. Ja, die wissen das natürlich, die Herausgeber, die Redakteure von National Geographic oder auch Geo oder welche Zeitschriften ähnlich aufgemacht sind. Die wissen das, wie die Leute sie lesen. Und sie richten sich darauf ein und sie legen einen großen Teil der Botschaft, die sie vermitteln wollen, in die Bildunterschriften hinein. Gute Fotos. Mein Prinzip ist immer, 30% der Fläche muss Foto sein. Das ist keine Verschwendung. Wenn ich dadurch die Anzahl der Personen steigere, die meinen Artikel lesen oder wenigstens die Bildunterschrift lesen. Macht die Fotos größer. Wir erreichen damit mehr. Heutzutage wollen wir uns Sachen angucken. Ja, also das ist jetzt einfach mal großzügiger Umgang mit Fotos. Das macht Spaß, auf der Seite zu verweilen. Da guckt man hin. Da will man wissen, was ist da los? Wo ist das? Was ist das? Warum ist dieses Bild da? Und man liest die Bildunterschriften. Hier ein Negativbeispiel, leider aus adventistischen Zeitschriften übernommen. Das eine, glaube ich, aus einer deutschen, das andere sogar aus einer amerikanischen. Übrigens, wenn wir das linke Bild uns mal vornehmen, kommt euch die zweite Person in der hinteren Reihe von rechts bekannt vor? Ihr versteht, worauf ich hinaus will. Kann man überhaupt nicht sehen. Höchstens die Person, die dort aufgenommen wurde, wird sagen, ah, ich bin da drauf gewesen auf dem Bild. Ich bin wichtig. Das kann nicht der Zweck unserer Übung sein. Ja, vergesst solche Fotos. Nehmt euch lieber ein oder zwei Personen heraus, die irgendwas machen miteinander. Die erzählen eine Geschichte. Damit könnt ihr etwas transportieren. Da guckt man hin. Hier kann man doch nicht hingucken. Das ist ein Foto. Versteht ihr? Jeder wird uns doch abnehmen, dass Bill Gates auch noch irgendwo hier oben einen Teil des Kopfes hat. Versteht ihr, was ich sagen will? Niemand wird jetzt sagen, ach, der arme Bill Gates, dem fehlt ja der halbe Kopf. Und der hat ja gar keine Beine. Niemand würde auf solch eine Idee kommen. Was haben wir, was interessieren uns denn? Uns interessieren die Augen, der Mund. Wenn es geht, die Hände, ist natürlich ein klasse Foto. Ja? Wenn der auch noch hier gestikuliert, mit seinen Händen arbeitet und man kriegt das zufällig so zusammen mit seinem Gesicht drauf, das ist ein Foto. Das interessiert uns. Da können wir dem Mann in die Augen gucken, von dem wir sonst nur aus der Entfernung hören. So ein Foto wird ein Redakteur gerne veröffentlichen. Solch ein Foto wird man sich gerne angucken in unseren Zeitschriften. Hier, ja, 55% der Seite Bild, 45% Text. Hier sind was, 6 Bilder oder so. Das heißt, da verweilt man gerne mit dem Auge und guckt mal hin. Was macht der hier? Was ist hier los? Worum? Versteht ihr? Seid großzügig mit Bildmaterial. Personalisierung von Botschaften. Das ist etwas, was für mich ganz, ganz wichtig ist. Wie personalisiere ich eine Botschaft? Also, wenn ihr euch den Newsletter, den ASI Deutschland Newsletter mal anseht, werdet ihr sehen, dass ich dort regelmäßig Botschaften personalisiere. Beispiel, wenn ich meine Leserschaft dazu motivieren will, großzügig mit Finanzen umzugehen und Gott zu vertrauen, wenn es um das Zahlen von Zehnten geht, dann kann ich hingehen und einen Artikel schreiben, einen Aufsatz schreiben, in dem ich alle Argumente, Bibeltexte bringe, argumentiere und so weiter. Und am Ende steht die Aufforderung, zahlt mehr Zehnten oder seid großzügiger in den Opfergaben oder was auch immer. Das ist die sachliche Botschaft. Wenn ich diese Botschaft personalisieren will, also ich habe zum Beispiel den McNeilis genommen, ja, einen der reichsten Adventisten, und habe beschrieben, wie er, sein Vater und sein Bruder irgendwann die ja, Spendengepflogenheiten des Unternehmens umstellten, wie sie statt am Ende des Jahres aus dem Gewinn Zehnten und Gaben abzweigten, wöchentlich bei jedem neuen Auftrag, den sie reinbekamen, entschieden, welcher Prozentsatz an Zehnten und Gaben weggeht. Das Ergebnis war, und das steht in dem Artikel drin, dass als unmittelbare Folge, ja, sie haben also wöchentlich Gelder abgeführt an die Gemeinde, um ja, den Zehnten und Projekte, Missionsprojekte zu unterstützen. Die Folge war, dass ab da Umsätze und Gewinne des Unternehmens geradezu durch die Decke schossen. Eine dramatische Veränderung fand statt. Sie waren zu dem Zeitpunkt das neuntgrößte Unternehmen in Amerika in Bezug auf Betonmischer, also diese Transportbeton-LKWs und Müllfahrzeuge. Wenige Jahre danach, ich glaube 2 oder 3 Jahre später, waren sie die Nummer 1 mit großem Abstand in Amerika. Mit großem Abstand der Marktführer. Versteht ihr, das ist eine Botschaft personalisiert und, wenn ihr so wollt, emotionalisiert. Hier kommt nichts mit dem Holzhammer. Hier kommt eine Geschichte, die motiviert mich, weil ich sage, boah, wenn das da funktioniert, dann funktioniert das vielleicht auch bei mir. Versteht ihr, wie das funktioniert? Das ist eine Geschichte verpackt. Da ist ein Mensch, eine Person, die erlebt etwas mit Gott. Und ich lese das und ich ziehe meine eigenen Schlüsse und sage mir, das hat mich getroffen. Das werde ich jetzt auch ausprobieren. Ich habe das Gleiche mit dem Sabbat probiert. Ein Unternehmer, der konsequent wurde mit der Sabbatfeier und wo auf einmal gegen den Trend in der Branche bei ihm die Umsätze hochgingen wie noch nie zuvor. Ich hätte aber auch einen Aufsatz schreiben können, Gedenke des Sabbattages und so weiter. Versteht ihr den Unterschied? Das ist eine personalisierte Botschaft, die ist wirksam. Lieber zwei kurze als ein langer Artikel. Erschlagt die Leser nicht mit langen Artikeln. Die werden nicht gelesen. Wenn die Leute schon mit Mühe die Bildunterschrift lesen, dann werden sie erst recht nicht einen langen Artikel lesen. Bei einem kurzen Artikel habt ihr die Chance. Bei einer Kurzinformation in einer Box, die so am Rande steht, die wird mehr gelesen als der Artikel. Macht euch das zunutze. Ja, Boxen deshalb. Also nicht so, sondern die hier, nicht? Zusammenfassungen, ja, irgendwo nochmal so, ja, das Kondensat für den, der wirklich nicht alles lesen will, nochmal in einer Nussschale, wie die Angelsachsen sagen, in a nutshell, ja, nochmal zack, zusammengefasst, in so einem Kasten. Prinzip Nummer zwei, nicht alle Menschen sind an Sachthemen interessiert, das haben wir eben gerade illustriert. Die Leute sind mehr daran interessiert, über Menschen zu lesen, Erfahrungen von Menschen. Also versucht, eure Sachthemen zu verpacken in Geschichten. So hat Jesus das gemacht. Wenn es ihm darum ging, wichtige Dinge über das Reich Gottes und das ewige Leben zu vermitteln, hat er Geschichten erzählt. Stimmt's? Erfahrungen, Gleichnisse. Ja, und sowohl Intelligente und Gebildete wie weniger Intelligente und Ungebildete können das begreifen. Und es bewegt sie zum Handeln. Also machen wir uns das zunutze. Weniger Sachthemen, mehr Erlebnisse. Sachthemen personalisieren und emotionalisieren. Mehr Reportagen als Aufsätze, also ran an den Menschen. Hin mit der Kamera, fragt die Leute. Schreibt nicht aus eurem stillen Kämmerlein heraus, wenn ihr was schreiben wollt. Hin zu den Leuten, auf die Straße, in die Fußgängerzone, ins volle Leben hinein. Interviewt die Leute, guckt ihnen ins Gesicht, schreibt das auf, was sie sagen, was sie denken. Das interessiert, das ist echt, das ist lebendig, das ist emotional. Fotos, die Geschichten erzählen, haben wir gesagt. Prinzip Nummer drei, indirekte Botschaften sind stärker als direkte, emotionale stärker als sachliche, konkrete stärker als abstrakte. Was meine ich damit? Was ist eine indirekte Botschaft? Mal sehen, ob mir ein Beispiel einfällt. Eine direkte Botschaft ist das, was ich sage, was ich direkt sage. Die indirekte Botschaft ist das, was ich vielleicht mit meiner Stimmlage zum Ausdruck bringe oder mit meiner Körpersprache zum Ausdruck bringe. Das ist zum Beispiel die indirekte Botschaft. Ich kann sagen, ja, jetzt bin ich der Einzige, der hier eine Krawatte trägt oder ja, du bist jetzt mein Versuchskaninchen. Ich kann sagen, trägst du den Pullover zum Gottesdienst? Jetzt kann ich sagen, trägst du den Pullover zum Gottesdienst? Jetzt habe ich eine indirekte Botschaft transportiert. Habt ihr das mitgekriegt? Das eine war eine sachliche Frage. Das kann man auch in einer E-Mail verschicken. Aber so wie ich das eben gesagt habe, da ist Kritik durchgekommen, nicht? Das kannst du nicht machen. Ja? Also zum Gottesdienst, das geht. Ja? Also das ist eine indirekte Botschaft. Vorhin, das andere Beispiel mit McNeilis. Direkte Botschaft wäre, ja, zahlt mir Zehnten. Indirekte Botschaft, guck mal, was dem McNeilis passiert ist. Ihr müsst selbst eigentlich dann herauskriegen, was die Botschaft ist. Aber die ist viel stärker. Emotional ist stärker als sachlich, konkret stärker als abstrakt. Ich glaube, das Prinzip ist inzwischen klar geworden. Theorie in Erfahrungen verpacken. Ja? Es ist eine Sache, darüber zu schreiben, wie man Gebetserfahrungen machen kann. Ja, man kann das theologisch sehr schön darstellen. Man kann Prinzipien erläutern. Da kann man vielleicht eine Stunde drüber referieren. Aber wenn ihr ein, zwei Leute habt, die Gebetserfahrungen erzählen, was sie selbst erlebt haben, dann habt ihr viel mehr vermittelt, als wenn ihr das theoretisch angeht. Ist, glaube ich, klar das Prinzip. Das gilt auch für die Öffentlichkeitsarbeit und die Pressearbeit. Motivation durch Illustration und Vorbild hat Jesus gemacht. Funktioniert in der PR-Arbeit hervorragend. Ein Foto sagt mehr als 1000 Wörter. Und Kodak sagt, ein Wort sagt mehr als 1000 Bilder. War mal eine Kodak-Werbung. Also ist klar, wenn wir uns nur die Bilder angucken und nicht die Artikel, oder wenn wir uns erst die Bilder angucken, bevor wir uns entschließen, ob wir einen Artikel lesen wollen oder nicht. Ja, das ist doch ein klasse Foto. Also guckt euch das doch mal an, auf der Titelseite. Da steht, ich vermute mal, dass das der Mao ist, und der steht da offenbar so mit den Händen verschränkt und guckt sich den Fortschritt in China an und ist entrüstet, erstaunt, schockiert. So sieht es doch aus, nicht? Da geht es um den Aufstieg von China. Man sieht im Hintergrund so eine Großbaustelle mit ein paar modernen Gebäuden hinter einem Platz. Und der Mao steht da, als wenn er sich das anguckt. Entgeistert, schockiert, entrüstet. Ja, das Bild erzählt eine Geschichte. Mehr als 1000 Worte. Könnt ihr es nachvollziehen? Die Leute sitzen am Swimmingpool und gucken übers Meer. Oder sitzen im Swimmingpool und gucken übers Meer. Tolle Geschichte, die da erzählt wird. Stimmt's? Ja, und guckt euch diese riesen Überschrift darüber an. Retire rich. Setz dich als Reicher zur Ruhe. Und dann einige Geschichten, die in der Zeitschrift erscheinen schon vorne auf dem Cover hier. Hier ist eine adventistische Werbung in einer adventistischen Zeitschrift. The Most Amazing Prophecies. Und da sieht man, wie so jemand mit weit aufgerissenem Auge so praktisch den Himmel, das Universum aufreißt und einen Blick in die Zukunft tut. Ist das nicht klasse? Ich finde sowas wunderbar. Ich meine, das ist vielleicht ein bisschen marktschreierisch-amerikanisch. Ja, wir mögen es ja in Europa ein bisschen dezenter, aber manchmal übertreiben wir es auch mit dem Dezenten und wir tendieren zur Langeweile. Ja, hier ist eine Botschaft drin. Hier werden Leute, die das angucken, motiviert hinzugucken, das kam auch als Flugblatt heraus, hinzugucken und zu fragen, was ist da los? Da muss ich doch mal gucken. Ja, hier Doug Batchelor, Dwight Nelson, die eine über verschiedene adventistische Fernsehsender und Programme ein Prophetieseminar anbieten. Ja, sowas reißt den Normalbürger vom Hocker. Da guckt man hin. So viel zu unserem kleinen Workshop. Wir haben nur einige Dinge anreißen können, aber das war eine kurze Einführung in einige Prinzipien von Public Relations und Pressearbeit. Etwas, was wir in unserer traditionellen adventistischen Bescheidenheit eigentlich eher vernachlässigen. Wir sind bescheidene Leute. Wir können uns auch nicht vorstellen, dass wir als religiöse Minderheit, die wir ja immer sind, egal wo wir sind, dass die Öffentlichkeit an irgendetwas, was wir zu bieten haben, interessiert sein könnte. Ich glaube aber, dass die Zeit langsam kommt, dass die Vorurteile schwächer werden und die Leute sich dafür interessieren, was wir zu bieten haben. Wir haben was zu bieten. Und zwar sehr viel. Wir haben eine Botschaft, die Leute vom Hocker reißt. Versauen wir sie nicht dadurch, dass wir sie langweilig verpacken. Ja, wir haben das Beste, Jesus Christus, Die Botschaft von der Wiederkunft, Erlösung, ewiges Leben, neue Erde. Wenn die Leute das wirklich kapieren würden, was wir zu bieten haben, warum sollten wir nicht auch voll in die Tastatur des Klaviers greifen und das, was wir haben, so rüberbringen, dass Leute es wahrnehmen, attraktiv finden und zum Handeln bewegt werden. So viel zu meinem Workshop. Vielleicht gibt es jetzt Fragen, die ihr habt oder Kommentare.
Die Frage wäre, wenn eine kleine Gruppe etwas macht, dann hat sie meist nicht die Ressourcen, so professionell vorzugehen. Auch nicht die Ausbildung. Und ich denke, wenn wir das nutzen wollen, was du gesagt hast, dann müssen wir ein Netzwerk haben von Fachleuten, auf die man zugreifen kann. Und dieses Netzwerk müsste man schaffen.
Sicherlich ist da was dran, dass es gut wäre, ein Netzwerk von Experten sich zu schaffen. Aber wenn du an den Anfang meiner Ausführungen denkst, ich habe gesagt, wir haben das Spektrum von sehr viel Geld ausgeben zu nichts ausgeben. Soweit ich weiß, kannst du mit dem Computer umgehen. Das heißt, du könntest einen Newsletter selbst machen. Das würde dich nichts kosten. Ja? Richtig. Okay, vielleicht, wenn du kein Geld hast, kannst du keinen Prospekt drucken. Das ist klar. Aber was du kannst, ist mit einer Digitalkamera rumlaufen, Bilder machen, einen Newsletter selbst machen. All das wird dich nichts kosten. Heutzutage brauchen wir ja nicht einmal mehr Geld für den Druck von Fotos auszugeben. Ja? Wir machen die und wir können die löschen hinterher und die gehen auf den Computer rauf und dann können wir die noch bearbeiten und so weiter. Das kostet alles nichts extra. Das war das eine. Und das zweite war, wir müssen uns vielleicht die Mühe machen, den Redakteur der örtlichen Zeitung ausfindig zu machen und einfach mal mit dem einen Termin machen. Vielleicht ja einfach anrufen und sagen, Mensch, was haben Sie morgen oder nächste Woche Dienstag mittags vor? Ich würde Sie gerne mal zum Essen einladen. Ja, der isst genauso wie du mittags. Ich hoffe, dass du isst, aber ja. Und der sagt, ja klar, wir können gerne mal essen gehen. Worum geht's denn? Nicht? Und dann sagt, ja, kannst du sagen, hier, ich bin Arzt, ich betreibe eine Privatschule, aber einfach, dass wir uns mal kennenlernen. Ja, der wird sagen, prima, gehen wir essen. Ja, wenn das die Zeit zum Essen, muss er sich sowieso nehmen. Gut, in dem Fall kostet das Essen dich Geld. Aber das ist eine verhältnismäßig maßvolle Investition. Und du gewinnst hier vielleicht einen Freund fürs Leben. Ja, also insofern, du kannst auch mit einem ganz kleinen Budget schon anfangen. Nur man muss anfangen, muss einen Plan haben, man muss wissen, wo man hin will. Und so könnte es vielleicht gehen.
Ja, wegen der Botschaft heute haben alle Gemeinden oder lauter Religionen verkaufen sozusagen das ewige Leben. Überall sagt man, oder jeder lebt und er denkt, er wird ewig leben. Und wenn man unsere Botschaft anschaut, vielleicht macht es ein bisschen mehr Angst, weil man hat vielleicht Prophetie oder Sachen, die ein bisschen Angst machen. Wie sollte man, und vielleicht kostet die Botschaft ein bisschen mehr. Sollte man sagen, eure Botschaft, ja, sie hört sich gut an, aber ist eine Lüge irgendwo? Oder wie sollte man da kommunizieren?
Danke, dass du es ansprichst. Ich habe das ja gestern auch schon ein wenig angedeutet. Als Adventgemeinde haben wir eine besondere Botschaft von Gott aufgetragen bekommen. Ja, die dreifache Engelsbotschaft. Ich kontrastiere die gerne mit dem sogenannten generischen Evangelium. Generisch, das sind so, kommt aus die Arzneimittel, die also nicht den Markennamen haben, oder das Waschmittel, wo also kein Markenname draufsteht, sondern das einfach, wo einfach nur Waschmittel drauf. Das sind die generischen Produkte. Es gibt viele, die heutzutage ein generisches Evangelium verkündigen. Das heißt, da wird die biblische Botschaft auf eine knappe Formel gebracht, etwa Jesus liebt dich, ja, komm zum Kreuz und alles wird besser und Punkt aus. Ich glaube, dass du erinnerst dich, ich habe gesagt, also eine konkrete Botschaft ist besser als eine abstrakte. An der Stelle glaube ich, dass wir die Chance haben, einen viel größeren Wirkungsgrad zu erzielen, weil wir eine ganz besondere Botschaft haben, die Prophetie, ja, die dreifache Engelsbotschaft. Die ist spannend, die ist anders, die ist neu, die haben die meisten Menschen noch nie gehört. Und ich glaube, dass wir gerade dadurch eine Chance haben, Aufmerksamkeit auf uns zu lenken. Ich glaube, wenn wir hingehen und nur das wiederholen, was andere schon 100-mal, 1000-mal gemacht haben und die sind damit untergegangen, haben Glaubwürdigkeit verloren, dann sollten wir uns nicht in die Reihe stellen und darum betteln, dass wir auch deren geringe Glaubwürdigkeit erben. Das bringt nichts. Wir müssen ein Kontrastprogramm bieten, etwas, was anders ist. Und genau das ist ja ein Prinzip der Zeitung. Der Redakteur wird nicht über uns schreiben, wenn wir das nachplappern, was andere schon 1000-mal vor uns gesagt haben. Wenn wir aber mit etwas Neuem kommen, was die noch nie gehört haben, dann werden die Ohren spitz und die werden sagen, jetzt erzählen Sie mal weiter. Das hört sich ja interessant an, das habe ich ja noch nie gehört. Ich erinnere mich an Doug Batchelor. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Das war National Geographic TV. Die haben sich entschlossen, einen Fernsehbericht über, das ist noch gar nicht so lange her, über Prophetie zu machen. Und dann haben sie in Amerika die bekanntesten Leute über Prophetie angesprochen, interviewt, sind hingefahren mit ihrem Fernsehteam und haben Leute interviewt. Und darunter war auch Doug Batchelor, also der ja durch das adventistische Fernsehen bekannt ist für seine prophetischen Vorträge. Und sie haben gesagt, und dann auch haben sie auch gesagt, keine Bibel. Er wollte gleich die Bibel rausnehmen, in der Schrift steht und so. Und ich habe gesagt, nee, wir wollen Sie hören, nicht was die Bibel sagt. Das sagen die anderen auch alle. Und als er dann fertig war und hat ihnen das erzählt, hat er gesagt, wissen Sie, Sie sind derjenige, der am meisten Sinn macht von all dem, was wir bis hier gehört haben. Von großen Experten, Fernsehpredigern, großen Theologen und so weiter. Aber das, was Sie da eben erzählt haben, das leuchtet ein, das ist das, was uns am meisten einleuchtet, das finden wir gut. Mit anderen Worten, hier sind kritische Leute, die von draußen kommen und die Adventbotschaft pur hören, Prophetie, konkrete Botschaft, und die sagen, das macht Sinn, darüber wollen wir was berichten. Also insofern, ich glaube, wir haben hier eine tolle Chance und wir sollten unser Licht nicht unter den Scheffel stellen, voll ran mit dem, was uns unterscheidet. Nicht das nachplappern, was andere schon 1000-mal gesagt haben. Ja? Ich glaube nicht, dass es Angst macht. Also, wenn ich in einem Kaufhaus bin und da hat oben jemand im 3. Stock eine Bombe entdeckt, dann möchte ich nicht, dass der Mann zu mir kommt und sagt, haben Sie sich schon die Unterwäsche angeguckt? Das ist ein Sonderangebot heute. Sondern dann möchte ich, dass der zu mir kommt und sagt, da ist eine Bombe, macht zu, dass du rauskommst. Das Ding fliegt gleich um die, ja, fliegt uns gleich um die Ohren. Klar habe ich dann Angst, aber die bewegt mich, was Richtiges und Gutes zu tun, nämlich mein Leben zu retten. Nicht? Also das nur so zum Thema Angst machen und so. Ihr wart ein geduldiges Publikum. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass ihr ein wenig mitgenommen habt. Ja, vielleicht darf ich einfach mal sehen.
Himmlischer Vater, wir stehen jetzt hier am Ende von einem wunderbaren Wochenende, das du uns geschenkt hast. Wir stehen voller Dank und voller Begeisterung und voller Erstaunen vor dir, was du dieses Wochenende mit uns getan hast. Himmlischer Vater, jetzt, wenn wir auseinandergehen, bitte ich dich dafür, dass jeden, den du von hier gehen lässt, besonders segnest. Himmlischer Vater, lege in jeden das Bedürfnis und die Begeisterung in sein Herz, dass er deine wunderbare Botschaft weitergeben wird. Himmlischer Vater, lass uns hier in der Schweiz besondere Lichter sein. Lass uns für dich und für deinen Namen eintreten und lass uns daran bauen, dass wir noch ganz viele Menschen zu dir bringen und für dich retten. Himmlischer Vater, ich bitte dich jetzt auch besonders, wenn wir auseinandergehen, dass du jeden beschützt, dass er gut an seinem Ziel ankommt. Und ich danke dir in deinem Namen. Amen.